Ja, es geht, glaube ich, noch immer um ein sehr brandaktuelles Thema, gell? Mikrobiom im Lockdown, Ernährung, Stress und Psyche. Ja, danke nochmal für die Einladung. Da gehen wir gleich in Medias Res. Ja, als Psychiaterin war dieses Thema für mich sehr interessant. Ich habe ja auch noch ein Spezialinteresse als Psychiater, das was nicht so allgemeingültig ist, nämlich das Mikrobiom, also die Darmflora und wie diese psychische Vorgänge beeinflusst und auch wie sie mit psychischen Erkrankungen zusammenhängt. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, vor knapp einem Jahr hat der Kurier das getitelt: Spar verkaufte zusätzliche 11,8 Millionen Rollen Klopapier. Also einerseits natürlich psychiatrisch interessant, gell? Ich bin ja auch selber dann, also nicht zum BIPA, zum WM, sonst wohin gegangen und man hat kein Klopapier mehr bekommen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen in Wien ähnlich gegangen ist, in Graz war die Lage fatal. Und als Mikrobiomforscherin hat es mich auch interessiert, dieser Umstand, warum kriegt man kein Klopapier? Gibt es da eventuell auch Veränderungen im Darmmikrobiom und hängt es zusammen? Ja, und darum soll es heute auch ein bisschen gehen in meinem Vortrag. Ich habe ein bisschen diese Folie mal als Icebreaker mitgenommen. Ich dachte, das passt ziemlich gut. Das ist unsere Agenda, unser Reiseplan für den heutigen Abend. Ich darf Sie da also auf eine kleine Reise mitnehmen. Punkt 1, wir ein bisschen so wiederholen, was ist das Mikrobiom überhaupt, was verstehen wir darunter? Dann werde ich über die gemeinsame Geschichte vom Psychiatrie und Mikrobiologie reden, denn man glaubt ja gar nicht, dass diese beiden Fächer sich irgendwie überlappen, aber das tun sie. Und dann werde ich über diese wechselseitige Beziehung zwischen Darm und Gehirn sprechen, die Darm-Gehirn-Achse, auch schon ein bisschen, wie das mit der Immunologie zusammenhängt. Dann kommen ein paar Arbeiten zum Mikrobiom im Lockdown und ich darf dann schließen mit dem Thema Interventionen mit Psychobiotika. Also Sie sehen, ich habe einiges mit Ihnen heute vor. Und deswegen beginnen wir dann gleich mit Punkt 1, was ist das Mikrobiom und was verstehen wir darunter? Und meinen Studierenden zeige ich dann auch immer diese Folie. Im Idealfall schaut ihr Mikrobiom so aus, also ein bunt gemischter Wald, viele verschiedene Spezies, wirklich auch breit aufgestellt. Und Sie sehen da 10-mal mehr Zellen als im Körper, das stimmt vielleicht heute nicht mehr so ganz, denn da streiten sich ja jetzt die Wissenschaftler, sind wir jetzt eigentlich mehr bakteriell, sind wir mehr menschlich und so aktuell ist so der Konsens, circa wird das Verhältnis sein, 1,2 bakterielle Zellen und zu 1 menschliche Zellen. Also wir sind etwas mehr bakteriell als menschlich und einer meiner Professoren in Cork, die war ein halbes Jahr ja am APC Microbiome Institute, habe dort auch mitgeforscht. Der Professor Cryan hat immer gesagt, wir sind eigentlich nur so richtig Mensch, kurz nachdem wir auf der Toilette waren. Vorher sind wir wandelnde Bakterien, Kolonien und wir werden uns heute dann anschauen, warum eben dieses Mikrobiom oder Darmflora so wichtig ist. Wenn man ganz streng ist, ist das Mikrobiom eigentlich das genetische Material der Bakterien, der Pilze, der Viren in uns, diese Zusammenfassung von allem, was in uns lebt. Und wer sich ein bisschen so einliest in die Mikrobiomforschung, dem wird mal der Name Rob Knight vielleicht auch untergekommen sein, weil er da auch ganz wichtig in den Auswertemethoden zum Darmmikrobiom und der hat eben gemeint, diese 3 Pfund an Mikroben, die wir da mit uns tragen, so 2 Kilogramm Mikrobiom, circa Bakterienmasse tragen wir da mit uns herum, das wird einmal wichtiger sein als die ganzen Gene, die wir in unserem Genom tragen. So 2 Kilogramm ungefähr auch der Gehirnmasse entsprechend, könnte man sagen. Und auch ja, Bauchhirn, diesen Begriff hat sicherlich auch schon einmal die eine oder der andere von Ihnen gehört. Und das Darmmikrobiom ist ja ein sehr wichtiger epigenetischer Regulator, auf das hat er sich da bezogen. Das heißt, es kann so wie ein Lichtschalter auch gewisse Gene an- oder auch ausknipsen. Das heißt, wir können uns zu Recht fragen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und ich habe Ihnen da auch nochmal so ein Factsheet zu Bakterien mitgebracht. Und was sehr, sehr wichtig ist, das war auch immer ein Punkt, den der Professor Cryan unterstrichen hat, die Bakterien sind deutlich, deutlich länger da als wir. Wir sind eine schlanke Million Jahre einmal da auf diesem Planeten. Die Bakterien gibt es seit 3 Milliarden Jahren. Also der Mensch ist nur so eine vorübergehende Episode, könnte man sagen, im Leben der Bakterien. Bakterien und die Bakterien überziehen alles. Einer Patientin von mir mit einem Waschzwang habe ich einmal gesagt, wissen Sie, alles ist so angenehm kontaminiert. Das hat ihr nicht besonders gefallen, aber die Bakterien sind wirklich so ein unsichtbarer Riese. Gell? Überall, alles was wir sehen, hat so auch in Form eines Biofilms. Und wir wissen heutzutage deutlich mehr über Bakterien, als wir in der Vergangenheit gewusst haben, weil früher hat man das alles mühsam ja kultivieren müssen und da ist nur ein Teil halt gewachsen und jetzt eben durch die neuen Methoden, die wir haben, durch zum Beispiel 16S, Sequencing, Illumina und so weiter, können wir sagen, welche Bakterien sind da und was tun diese Bakterien. Und wenn man sich mit Mikrobiomstudien beschäftigt, kommt einem ein Begriff immer unter und der ist auch heute schon im Vortrag von der Frau Professor Rust gefallen, nämlich die Diversität und die Biodiversität. Wir haben eine äußere Diversität in der Umwelt, das stimmt, aber wir haben auch eine innere Diversität. Und Sie fragen sich jetzt sicher, was die Katzen meiner Cousine da auf dieser Folie zu tun haben. Ich sage es Ihnen gleich. Also die haben jetzt sicherlich eine gleichlautende äußere Umwelt, aber sie haben vielleicht eine ganz andere innere Umwelt, die dann auch natürlich etwas mit der Psyche, aber auch mit der Kalorienaufnahme aus der Nahrung zu tun hat. Das war auch ein Thema dann von meiner Dissertation, wo wir das Mikrobiom in mehreren Gruppen eben angeschaut haben mit unterschiedlichen BMI und da dann gefunden haben, dass jetzt Individuen, die im normalgewichtigen Bereich waren, eine deutlich höhere innere Diversität aufweisen. Eine Vielzahl von Bakterienstämmen, also man sieht es dann da auch auf der Folie, so ein innerer, ja, ein Wald, wo halt viel, viel Verschiedenes blüht, also dann eher mehr zur Gesundheit, zum Normalgewicht geneigt haben. Im Gegensatz dazu übergewichtige Personen, aber auch jene zum Beispiel mit einer sehr schweren psychischen Erkrankung, der Anorexia nervosa, die Sie vielleicht einmal auch schon gehört haben, ist der BMI unter 17,5, auch die haben so eine innerliche Speziesverarmung. Das heißt, da kommt es zu einem inneren Artensterben, so ähnlich, also man kann sich vorstellen, dass das Äußere, auch dann die Nahrung, die man zuführt, hat was mit der inneren Diversität zu tun. Und wie in Goethes Epirema, nichts ist innen, nichts ist außen, denn was drinnen ist, ist draußen, das kann man da sehr gut auch wieder sehen. Und das ist eine Folie auch, die ich sehr gerne zeige, weil sie diese Zusammenhänge mit der Psyche sehr, sehr einfach, aber sehr, sehr schön verdeutlicht. Nämlich, Sie sehen da oben die einzelnen Ernährungsstile, also das typische Western Diet, ja, McDonald's Fast Food Diet und dann diese nicht westliche Diät, ja, auch mediterrane Diät zum Beispiel bezeichnet wird oder mediterraner Ernährungsstil, die hat selbstverständlich Einfluss auf das Darmmikrobiom, auf die Diversität, aber auch auf die Zusammensetzung und dann kommt dazwischen die Darm-Gehirn-Achse, die wir uns dann später noch anschauen werden und über diese entstehen dann auch psychische Effekte, wie zum Beispiel ja, im schlimmsten Fall Depressionen und Ängstlichkeit, wenn man jetzt zum häufigen Verzehr von so einer Western Diet neigt. Ich möchte dann auch schon zum zweiten Teil übergehen, nämlich Mikrobiologie und Psyche. Wie passt das zusammen? Es hat eine gemeinsame Geschichte, die beginnt schon sehr, sehr früh. Gell? Ich zeige Ihnen hier das erste probiotische Lebensmittel, was im Lehrbuch des Gelben Kaisers beschrieben wurde. Den Gelben Kaiser sehen Sie hier ganz, ganz links, das ist Huan Dinejing, der hat dieses Medizin-Lehrbuch eben verfassen lassen von seinen Ärzten. Er hat zwei Ziele gehabt, er wollte damals so lang wie möglich leben und so gesund wie möglich leben und es ist überliefert, er war sehr impulsiv, immer sehr cholerisch, sehr angespannt, das heißt, seine Ärzte haben sich da bemüht, ihm da ein möglichst glückliches Leben zu bescheren und die haben ihm dann schon damals fermentierte Nahrung verabreicht und da war die fermentierte Sojabohne namens Duchi dabei gegen seine Nervosität, das ist da beschrieben und sie haben ihm auch gegeben eine sogenannte gelbe Drachensuppe. Und das war nichts anderes, da haben sie grünen Tee genommen und haben fermentierten Stuhl eingerührt und das dem Kaiser dann zu trinken gegeben. Es ist nicht überliefert, ob er wirklich gewusst hat, was er da trinkt, aber das war so die erste Beschreibung eigentlich einer Stuhltransplantation, könnte man sagen, auch dann zur Behandlung ja, von psychischen Abweichungen eventuell. Gell? Also das war ganz einmal in der Geschichte zurück. Dann 1893 wird es dann auch wieder interessant für Psychiatrie und Mikrobiologie, weil da ist ein Begriff in der Geschichte sehr, sehr oft gefallen. Und das war der Begriff der sogenannten Autointoxikation. Und das war dann, da ist dann Folgendes gewesen. Da hat man sich vorgestellt, alles, was man jetzt zu sich führt, wird dann in uns halt zersetzt, zerlegt, Bakterien laben sich dann dran und dann entstehen ganz viele Giftstoffe. Und diese Giftstoffe, hat man sich so vorgestellt, sind die Ursache für Erkrankungen, und zwar nicht nur körperliche Erkrankungen, sondern auch psychische Erkrankungen. Und da oben ganz links sehen Sie auch einen Herrn, das war Henry Cotton, ein Psychiater und der Chef des New Jersey State Hospitals. Und er hat gesagt, gut, wenn es da jetzt eine Autointoxikation gibt, dann müssen wir sämtliche Bakterienherde im Körper entfernen, weil die Bakterien sind böse. Und er hat dann wirklich als Psychiater begonnen, Zähne zu ziehen. Er hat Mandeln entfernt in der Psychiatrie und er hat Teile des Darmes entfernt. Zum Leidwesen seiner Patienten, es sind auch sehr, sehr viele verstorben. Gell? Und da hat dann ein Wissenschaftler und Psychiater Gott sei Dank dagegen gehalten, dann auch 1910. Er hat gesagt, es kann nicht die Lösung sein, dass wir jetzt im Körper alle Bakterienherde einfach rausschneiden. Es gibt ja auch wahrscheinlich sehr gute Bakterien. Und er hat dann eine Studie veröffentlicht mit dem Titel, den Sie da oben auch sehen. Und dieser Titel könnte eigentlich auch heute in einer medizinischen Fachzeitschrift stehen. Man glaubt gar nicht, dass das von 1910 ist, nämlich die Behandlung der Melancholie durch den Lactobacillus. Er hat seinem Patienten mit Depression ein fermentiertes Milchgetränk gegeben und hat dann bemerkt, pfah, denen geht es nach ein paar Wochen tatsächlich psychisch besser. Und das hat dann auch einen Kommentar geerntet in einer damaligen Fachzeitschrift. Julianell hat da geschrieben, wir glauben nicht, dass die Kolektomie, also die Darmentfernung, wie sie da von Cotton praktiziert ist, wirklich rechtfertigbar ist. Wir brauchen auch dann zur Behandlung der psychischen Erkrankung eine Veränderung der intestinalen Flora. Ja, leider ist es dann wiederum über 100 Jahre still geworden um dieses Thema. Es ist Sigmund Freud gekommen, auch mit Psychoanalyse, war ja auch dann um 1900, Traumdeutung und so weiter. Und es keimt erst jetzt wieder so ein bisschen auf in den letzten Jahren, dass die Darm-Gehirn-Achse auch psychiatrisch relevant ist. Und uns interessiert dann wirklich auch in der Forschung, was passiert in dieser Blackbox, also was machen die Bakterien, was tun sie, was da dann wirklich auch Effekte auf das Gehirn hat. Und die Darm-Gehirn-Achse ist ein bidirektionales Kommunikationssystem. Das heißt, der Darm kommuniziert mit dem Gehirn, aber das Gehirn auch mit dem Darm. Und sie setzt sich aus mehreren Anteilen zusammen. Wir schauen uns das dann eh noch im Detail auch an. Einerseits muss man dann schauen, wie schaut das Mikrobiom aus, welche Mikrobiota sind da, wie ist die Zusammensetzung. Dann als zweiten Teil, wie schaut diese Darmbarriere eigentlich aus, denn da kommt dann auch das Immunsystem ins Spiel. Den Darm brauchen wir als Hauptakteur dann auch in der Immunregulation, und wenn jetzt jemand massiv viel Stress hat, viele Infektionen, dauernd antibiotische Behandlungen, aber auch die Western Diet zum Beispiel pflegt, die man da gesehen hat, kann so eine Veränderung der Darmbarriere entstehen. Dann kommen ja Antigene aus der Nahrung, die Bakterien selber, Lipopolysaccharide in die Blutbahn und der Körper reagiert. Das heißt, Zytokine werden freigesetzt, diese haben Einfluss auf die HPA-Achse. Und auch, Sie sehen da oben das Tryptophan als den, sozusagen den Stoff, aus dem die Träume sind, oder aus dem dann das Serotonin entsteht. Also Tryptophan als Serotonin-Vorstufe. Und wenn jetzt da aber viele proentzündliche Zytokine da sind, kann das Tryptophan nicht ins Serotonin umgewandelt werden und auch nicht ins Melatonin, das heißt, wir können auch nicht gut schlafen, sondern das geht dann Richtung Kynurenin, Quinolinsäure, und dann entsteht ganz viel Entzündung und auch Neuroinflammation, die dann zu Depression und Angst beiträgt. Und der Hauptakteur dieser Darm-Gehirn-Achse ist der sogenannte Nervus vagus. den sehen Sie da auch ganz in der Mitte, der 10. Hirnnerv, der sich so wie ein Stethoskop über die inneren Organe drüber legt und da wirklich dauernd Informationen von der Peripherie ins Zentrum leitet, aber auch vice versa. Man kann sich vorstellen, 80% der Informationen gehen rauf, 20% gehen circa wieder retour. Und jetzt werden wir uns diese einzelnen Ebenen nochmal im Detail dann auch anschauen. Ist sicher jetzt auch interessant in Bezug auf die ganzen Einflussfaktoren, auch jetzt auf die Lockdown-Phase, was wir so in den letzten Jahren auch erlebt haben. Und Sie sehen dazu den Haupteinflussfaktoren vom Mikrobiom, was da dazugehört. Meine Grundlage ist die Ernährung. Wir brauchen die Ernährung, vor allem da die Ballaststoffe, und ich glaube, kaum jemand erreicht ja diese 30 Gramm, die da empfohlen sind, meine Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen schon gar nicht. Das heißt, dem Mikrobiom fehlt einmal schon sozusagen die Grundlage. Die Bakterien haben keine Grundlage, um sich da auch gut zu ernähren. Dann, es hängt auch ab, dann, wie man geboren wird, je nachdem, ob man jetzt auf natürlichem Wege zur Welt gekommen ist oder durch Kaiserschnitt, hat das auch einen Einfluss aufs Mikrobiom. Und auch dann, wie man gefüttert wird. Also in der Muttermilch zum Beispiel ist ein sehr hoher Ballaststoffanteil drinnen, von dem das Kind selber rein von der Energie her nichts hat. Also diese Foss und Goss sind drinnen, primär wirklich, um das Darmmikrobiom vom Baby zu ernähren, nicht das Baby selber. Deshalb ist das auch dann so wichtig. Stress hat einen Einfluss auf das Mikrobiom. Also wenn man sehr viel Stress hat, geht es auch eher in Richtung Speziesverarmung, natürlich wo man lebt, aber auch welche Medikamente man einnimmt. Viele Medikamente, von denen man es jetzt gar nicht glauben würde, haben eine antibiotische Wirkung. Bei den Antibiotika wissen wir ja, dass die was machen auf dem Darm, aber auch sehr viele Psychopharmaka zum Beispiel wirken antibiotisch. Antidepressiva zum Beispiel, Antipsychotika können sich auf die Integrität vom Darmmikrobiom auswirken. Ich möchte Ihnen auch eine Arbeit zeigen von unserer Arbeitsgruppe in Graz. Das war auch ein Teil von meiner Dissertation. Da haben wir dann angeschaut, wie ist das mit der Darmbarriere und was essen da die Leute und wann, bei wem ist jetzt die Darmbarriere besser oder schlechter. Und wir haben die Darmbarriere eben versucht zu bestimmen mit einem Marker, das ist das Zonulin. Und um das Zonulin ein bisschen zu erklären, da rechts unten sehen Sie so ein Bild meiner Küchenfliesen. Und Sie könnten sich jetzt da vorstellen, jede Küchenfliese ist ein Enterozyt, also eine Darmzelle. Normalerweise werden die zusammengehalten durch sogenannte Tight Junctions. Und wenn jetzt dann gewisse Nahrungsbestandteile im Überfluss, also so wie wir es von der Western Diet kennen, ganz viel Zucker, ganz viel Kohlenhydrate, ganz viel Fett in den Darm hineingelangt, wird Zonulin dann freigesetzt. Die Tight Junctions weichen auseinander und es kommt dann zu dieser Barrierestörung und Immunreaktion. Genau, das haben wir dann auch zusammen mit dem Mikrobiom angeschaut. Wir haben dann gesehen, jene Leute, die jetzt Fäkalibakterien im Überfluss hatten oder Ruminococcaceae, die hatten eher weniger Zonulin, das heißt eine bessere Darmbarrierefunktion. Ja, und das, womit ich mich jetzt gerade auch wissenschaftlich beschäftige, wir haben vorher schon gehört, Hauptakteur der Darm-Gehirn-Achse, das sogenannte Nervus vagus, der 10. Hirnnerv. Und da bin ich das Bild rauskopiert aus meinem alten Anatomie-Lehrbuch, Waldeier hat das geheißen. Da sieht man schon, wie total vielfältig verästelt auch dieser Nerv ist und wie viele Informationen der wirklich enthält von den ganzen peripheren Organen und vor allem auch vom Darm. Und der Vagusnerv ist psychiatrisch interessant. Ich weiß nicht, ob Sie gewusst haben, dass wir zum Beispiel bei therapieresistenten Depressionen ein Verfahren auch einsetzen, die sogenannte Vagusnervstimulation. Also wo jetzt dann wirklich, das ist eine brachiale Methode vielleicht, aber auch ein elektrisches Gerät, Kastal, eingebaut wird, das was dann den Vagusnerv sozusagen elektrisch reizt, mit dem Ziel, depressive Symptomatik zu verbessern. Aber was auch den Vagusnerv elektrisch reizen kann, ist zum Beispiel die Ernährung und das Mikrobiom. Und das schaue ich jetzt auch gerade an in einer Studie, da werden wir hoffentlich in einem halben Jahr mal die ersten Ergebnisse haben, dass wir auch sehen, was machen zum Beispiel auch Probiotika mit der Vagusnervfunktion. Und ja, psychisch auch interessant, gell? Der Vagusnerv ist verknüpft mit der Emotionserkennung. Und ja, haben wir sicher in den letzten Jahren ja auch einige Probleme gehabt, auch durch ständiges Maskentragen, aber besonders bei den Kindern, dass da ein großer Teil auch der Mimik fehlt und dann wir Emotionen nicht gut zuordnen können. Wir brauchen den Vagusnerv für unser Social Engagement. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Und da ist es eben dann auch ganz wichtig, je besser die Vagusnervfunktion ist, umso besser können wir auch Kontakt zu anderen Menschen aufbauen, umso ruhiger sind wir zum Beispiel auch, wenn wir mit jemandem sprechen oder jemand erwidert unser Lächeln, dann tut sich etwas und das hängt von der Vagusfunktion ab. Und das testen wir jetzt einmal, gleich beim Publikum. Was glauben Sie denn, wie würden Sie denn die erste Gesichtsexpression zuordnen? Zu welcher Emotion gehört denn das Bild rechts oben? Was würden Sie denn sagen? Traut sich jemand? Das ist eher leichte Emotion?
Freude.
Genau, perfekt. Also Freude, Happiness. Was ist das zweite Bild? Was schätzen Sie? Das ist jetzt eh leichter, weil die Versuchspersonen keine Maske tragen. Ja, das ist eher die Angst, ja, also die weit aufgerissenen Augen, dann auch das ein bisschen das Zurückgelehnte, dann auch bei den, ja, und dann haben wir noch ein drittes Bild. Ja, Surprise oder Schock, also auch aufgerissene Augen, aufgerissener Mund, das ist es. Also man sieht, der Vagusnerv vom Publikum funktioniert gut und dann gehen wir auch von dem schon über zum Mikrobiom im Lockdown. Da habe ich Ihnen ein paar Arbeiten mitgebracht, gell? Ohne Sie jetzt da retraumatisieren zu wollen, aber das waren so die ganzen Maßnahmen in Österreich, die da gesetzt wurden, noch einmal im Zeitverlauf. Also da sehen Sie doch dann über die Monate, hat sich da sicherlich einiges verändert, von Klopapierknappheit etc., aber es hat sich auch im Lebensstil einiges getan der Menschen in Österreich und rund um die Welt. Und was ich selber auch bemerkt habe, ich arbeite ja einerseits nicht nur in der Forschung und in der Lehre, sondern auch klinisch. Wir haben einen massiven Anstieg von Patienten gehabt in der psychiatrischen Akutambulanz und das zeigt auch die aktuelle Literatur. Psychische Erkrankungen sind angestiegen. Diese Menschen, die schon vorher psychische Erkrankung gehabt haben, denen ist es natürlich schlechter gegangen in diesen Lockdown-Perioden und wir haben auch Veränderungen des Lebensstils gehabt. Also oben links sehen Sie das Bild von dieser Werbung aus Deutschland, wo dann gestanden ist, so wurden wir Helden im Corona-Winter 2020. Also ja, auf der Couch liegen und daneben halt snacken, eher Fastfood oder andere Dinge halt zu Hause konsumieren, so zuckerhaltige Getränke und dieser Sedentary Lifestyle, der da auffällig wurde. Und das sind natürlich alles Dinge, die sich aufs Darmmikrobiom hier auswirken und natürlich auch der Stress. Dann eine Arbeit von da, habe ich das Bild rausgenommen. Ich glaube, alle waren gestresst in diesen Zeiten, ob man jetzt Covid hatte oder nicht. Die Menschen, die nicht Covid hatten, ja vom Lockdown oder vielleicht, weil sie ihren Job verloren haben oder dann die Covid-Patienten natürlich durchs positive Ergebnis, aber auch durch die Quarantäne. Covid selber macht auch Veränderungen beim Darmmikrobiom und alle diese Dinge zusammen können dann dazu beitragen, natürlich, dass Depressionen oder Angsterkrankungen sich verstärken können oder erst neu entstehen. Und wir haben tatsächlich mehr Stress gehabt, da habe ich eine Arbeit mitgebracht aus Spanien, wo die Perceived Stress Scale an 2008 Probandinnen ausgeschickt wurde und Probanden. Und da ist rausgekommen, Frauen waren tatsächlich während der Lockdown-Phasen gestresster als Männer. Und die Prädiktoren für so einen Hochstress, die waren niedriges Einkommen, je länger natürlich der Lockdown gedauert hat, und mit der Anzahl der Kinder hat es auch was zu tun gehabt. Also Homeschooling, ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat, war sicherlich da auch ein Hauptstressor. Schützende Faktoren, da war der hauptschützende Faktor eine stabile, aber kinderlose Partnerschaft. So, das ist ganz interessant. Daten aus Österreich habe ich auch mitgebracht. Donau-Universität Krems, also da hat man auch das gesehen, was ich auch in der psychiatrischen Akutambulanz gesehen habe, nämlich dass depressive Symptome massiv angestiegen sind. Da hat es eine Erhebung 2014 gegeben, da haben 4% über depressive Symptome in dieser Kohorte geklagt und dann jetzt während dem Lockdown wurde es nochmal durchgeführt, da waren es dann schon 20%, also Hochstress und Einsamkeit und bleibende depressive Symptome waren da häufig auch bei der österreichischen Bevölkerung. Und interessant vielleicht auch, wenn wir uns jetzt dann anschauen, Zusammenhang Covid-Response und das Darmmikrobiom. Und wir haben vorher schon die Folie, Sie erinnern sich an die Katzen meiner Cousine. Was führt eher zu einer hohen Diversität und was eher zu einer niedrigen Diversität? Und wenn wir da nach oben schauen, es ist sehr, sehr wichtig für unsere Mikrobiomdiversität, dass wir ja mit der Familie uns umgeben, dass wir auch Haustiere haben. Jemand, der viele Katzen, viele Hunde, Pferde und so weiter hat, auf einem Bauernhof lebt, hat ein deutlich diverseres Mikrobiom als jemand, der jetzt alleine lebt oder nur einen Mitbewohner hat. Es ist wichtig auch, dass wir Menschen treffen. Auch je mehr Kontakt man zu anderen hat, umso diverser ist das Darmmikrobiom. Es hängt auch mit der Umwelt zusammen. Wie oft kann ich zum Beispiel draußen sein, im Wald sein? Für Kinder sicherlich auch sehr wichtig, in der Natur zu spielen, im Sandkasten zu spielen. Die Ernährung, aber dann auch die Mobilität hat etwas zu tun mit der Diversität vom Darmmikrobiom. Auf der anderen Seite, wir haben schon vorgesehen, die ganzen Lebensstiländerungen während den Lockdown-Phasen, vielleicht auch, dass man ja, Hygiene, überall das, plötzlich Desinfektionsspender und so weiter, auch vielleicht mehr Antibiotika-Einnahme dann zu Hause, dass man halt eher dann, wenn man vielleicht traurig ist oder Angst hat, dass man mehr zu zuckerhaltigen, zu fetthaltigen Speisen dann greift. Das wirkt sich aufs Mikrobiom aus, soziale Isolation und dann natürlich Inflammation und so weiter. Also da sieht man nochmal auch zusammengefasst, wie haben sich die Ernährungsgewohnheiten im Lockdown geändert. Da gibt es auch eine Meta-Analyse mittlerweile dazu mit 23 Studien über verschiedene Länder. Und da sieht man, Snacking ist wirklich en vogue gewesen. Also das ist zu Hause auf der Couch liegen und daneben dann ständig zu irgendetwas greifen, sei das jetzt Chips oder Süßigkeiten. Was eine positive Wendung war, es war ein leichter Rückgang, den man insgesamt gefunden hat vom Konsum von Fastfood und Essensbestellungen. Also die Leute haben auch vermehrt dann wieder zu Hause gekocht, Kochrezepte ausgegraben, ich weiß nicht, wer das von Ihnen gemacht hat, dann sich dementsprechend ein bisschen auch gesünder dann bei den Hauptmahlzeiten zumindest ernährt. Aber das Snacking war da ein großes Problem, was sich dann auch aufs Körpergewicht bei vielen ausgewirkt hat. Da sind in Übersichtsarbeiten ein erhöhtes Körpergewicht oder eine Gewichtszunahme von 11-72% der Probandinnen haben da angegeben, dass sie zugenommen haben während den Lockdown-Phasen. Ja, da noch eine Arbeit aus Spanien, und das finde ich auch immer sehr interessant, wegen der mediterranen Ernährung, da ist auch besonders herausgekommen, dass eben die Leute da auch mehr gekocht haben und auch mehr Obst, mehr Gemüse verzehrt haben, vielleicht auch in der Intention, sich vor Covid da zu schützen und das Immunsystem zu stärken, gleichzeitig aber halt auch mehr Zeit im Sitzen, und die Homeoffice gehabt haben, haben mehr gearbeitet, weil die haben dann nicht aufgehört nach einem 8-Stunden-Arbeitstag, die haben dann einfach weiter gearbeitet. Und ja, mit der Psyche hat es einiges zu tun. Diese Folie zeige ich auch immer gerne. Das ist von Sanchez Villegas die Arbeit. Über 10.094 Teilnehmerinnen hat sie da beobachtet, über 4,4 Jahre. Und dann eben auch festgestellt, die eher eine mediterrane Ernährung auch gehabt haben, beibehalten haben, so viel Obst, Gemüse, Olivenöl, Nüsse, was wir auch im vorigen Vortrag schon gehört haben, die haben ein deutlich niedrigeres Risiko auch für Depressionen. Und eben das war die Sun-Kohorte, die haben wir heute ja auch schon im ersten Vortrag kurz gehört. Diese aktuellen Daten vor diesem Jahr, 5.094 Personen haben da geantwortet, also die mediterrane Ernährung einerseits ist gut für die Psyche und dürfte auch laut den Daten von Araluse et al. Zu einem verminderten Covid-Risiko eben bei tragen in dieser Bevölkerungsgruppe. Und dann hat einen natürlich interessiert auch in dieser Arbeit, okay, ist es jetzt ein einzelner Bestandteil, kann er irgendwas aus der mediterranen Ernährung extrahieren, was ich vielleicht pharmazeutisch in eine elegante Kapsel packen kann und dann vermarkten kann? Da ist die Antwort, da muss ich Sie enttäuschen, leider nein. Also da gilt wieder diese Prämisse, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Man muss schon den gesamten Ernährungsstil ändern. Es reicht nicht, wenn man da jetzt nur jeden Tag einen Granatapfelkern zusätzlich isst. Okay, und ja, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Folie zu Ernährung noch und Mikrobiom. Wir haben schon vorhin auch gehört, wie wichtig auch diese traditionelle Ernährung ist und dass diese Bevölkerungsgruppen, die sich sehr traditionell ernähren, auch gesünder und länger leben, dass die Arterien da besser ausschauen, dass die vielleicht keine KHK und so kennen. Und man sieht da auch massive Unterschiede im Mikrobiom. Also diese helleren, bunten, ja, rot, orange, grün, gelben Punkte, stellen die Mikrobiomzusammensetzung dar von Ländern mit eher noch einer klassischen, traditionellen Ernährung. Da war jetzt dabei also Peru, Malawi, Kamerun, Venezuela. Und da sieht man auch eine sehr hohe Diversität. Also das ist sehr weit voneinander gestreut. Und dann auf der rechten Seite, das, was da so eng zusammenklebt, das ist ein Zeichen für niedrige Diversität und das sind eben Länder mit so einer Western Diet, da ist abgebildet USA, Kanada und Irland beispielsweise. Und ja, dass sich das Mikrobiom verändert hat in diesen Phasen der Pandemie, hat natürlich auch mit der Bewegung zu tun, also Ernährung, Bewegung, da ist treibende Faktoren. Das können wir unterschreiben, es haben sich viele Leute weniger bewegt, war auch viel geschlossen in diesen Zeiten. Die Schlafdauer war bei vielen auch erhöht und ja, mehr Zeit im Sitzen verbracht, Homeoffice. Und je länger man da gesessen ist und je weniger man sich bewegt hat, umso depressiver waren dann auch die Menschen. Also man sieht da auch dann sehr schön diese Zusammenhänge, die dann von mehreren Studien eben aufgezeigt werden. Was psychiatrisch leider auch bedenklich ist, ist dieser massive Anstieg gewesen vom Alkoholkonsum. So, das war auch etwas, was mir in der Ambulanz aufgefallen ist. Da kann ich die Daten von Zamakis bestätigen und der das hat dann auch so erklärt. Die Medien haben halt auch sehr, sehr viel Angst geschürt. Man hat ja, ich weiß nicht, ob Sie sich an dieses Bild von den Särgen da erinnern könnten von Italien, was sich dann ja herausgestellt hat, es war jetzt gar nicht die italienische Situation von Covid, die da dargestellt wurde, sondern es war ein altes Bild von Schiffsunglück. Es hat halt viele Menschen fertig gemacht, gell, was mir auch in der Ambulanz erzählt wurde. Sehr viel auch ja, sozialer Stress, dann Jobverlust und so weiter, hat eben auch dann die Leute verleitet, deutlich mehr zu trinken und Suchtmittel zu konsumieren. Da sind dann dargestellt die Todesfälle vom Alkohol im Vergleich 2019, 2020, 2021. Und das sieht man, da hat es einen ziemlichen Anstieg gegeben. Das sind Daten aus der USA, aber schaut wahrscheinlich in unserem Land nicht anders aus. Dann auch natürlich im Winter, wenn man sich sehr viel drinnen aufhalten muss, im Lockdown sehr viel im Haus ist, wenig rausgeht, wenig an der Sonne sein kann, hat sich das auch aufs Vitamin D ausgewirkt. Ich habe dann jetzt über die Wintermonate einmal begonnen, bei meinen Patienten in der Psychiatrie Vitamin D Blutspiegel zu messen. Und das Niedrigste, was ich gesehen habe, war 4. Also das ist unglaublich. Und die meisten krebsen so zwischen 4 und 15 herum. Also das muss man wirklich sagen. Und warum interessiert mich das als Psychiater? Sie sehen es hier oben, sehen Sie so ein Bild von einer Synapse. Also wir brauchen ja diese Synapsen dann auch für die Informationsweiterleitung, die Nervenbotenstoffe, 5-HT, da ist das Kürzel für das 5-Hydroxytryptophan, das Serotonin. Und da sehen wir schon auch, dass wir das Vitamin D brauchen, damit das Tryptophan in Serotonin umgewandelt werden kann. Also ohne Vitamin D kann die Tryptophan-Hydroxylase nicht gescheit funktionieren Und dann können wir die Glücksbotenstoffe nicht in ausreichendem Maße produzieren. Und noch dazu funktioniert, wie Sie da ganz rechts oben sehen können, Immunmodulation nicht wirklich gut, Inflammation tritt mehr auf, gell? Und auch Serotoninsynthese ist eben deutlich eingeschränkt. Und auch das Melatonin, also auch Schlafstörungen, können dazu beitragen. Ja, und jetzt haben wir dann schon beim letzten Punkt angelangt. Ich schaue mal, wie ich von der Zeit her bin, aber ich glaube, das passt noch gut. Da kann ich noch kurz etwas sagen zu Stabilisierungsfaktoren vom Mikrobiom und was wir mit Psychobiotika machen können. Diesen Herrn, da kennen Sie vielleicht auch, der gemeint hat, alle Erkrankungen beginnen im Darm. Psychobiotika, ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Begriff schon einmal gehört hat, das ist so 2013 zuerst einmal aufgekommen und diesen Herrn, der die Psychobiotika zuallererst beschrieben hat, war ein Professor, den Sie hier auch unten links im Bild sehen, bei dem habe ich die Ehre gehabt, auch mitzuarbeiten am APC Microbiome Institute, das ist der Professor Deinen und der hat diesen Begriff der Psychobiotika geprägt. Und was sind Psychobiotika eigentlich? Das sind Subtypen von Probiotika, welche die Darm-Gehirn-Achse modifizieren und zu Veränderungen von Stimmung und kognitiver Funktion führen. Heute sagt man, Psychobiotika sind also alle Interventionen, die die Darm-Gehirn-Achse beeinflussen und da vor allem auch, was wir in der Psychiatrie, wo wir mittlerweile gute Belege haben, Einsatz von Probiotika, Einsatz von Ernährung und ja, Phagentherapie, Stuhltransplantation, Postbiotika, das steckt noch etwas in den Kinderschuhen, da werden wir schauen, was dann auch die Forschung bringt. Wir brauchen jedenfalls das Mikrobiom, um ausreichend Nährstoffe auch aufzunehmen aus der Nahrung für einen gesunden Organismus und damit all diese Stoffwechselwege, die Sie da sehen, funktionieren. Also wir könnten da heute nicht stehen und sitzen, wenn es nicht diese 50.000 Enzymreaktionen gäbe und diese brauchen hunderte Kofaktoren. Und ja, zwischen dem Zitratzyklus zum Beispiel, die Zellatmung, dass jede Zelle in ihnen atmen kann, dazu brauchen wir auch eine gute Ernährung und auch natürlich für die Herstellung von unseren Glücksbotenstoffen wie Serotonin, Melatonin, Dopamin, Noradrenalin sind alle diese Nährstoffe notwendig. Ja, ich glaube, das kann ich überspringen, also durch Ernährung verändert sich das Mikrobiom, das hat einen Einfluss auf den Vagusnerv und das möchte ich Ihnen dann auch für heute unbedingt auch mitgeben. Einerseits ist wichtig die Ernährung und andererseits natürlich auch die Bewegung. Das heißt, wir brauchen einen gewissen Grad auch an körperlicher Bewegung, dass bringe jetzt mal einen Schluck dazwischen, aus dem Tryptophan auch das Serotonin werden kann. Und dass dann aus dem Tryptophan vom Kyurinurinin, dass das eben nicht zu viel in die neurotoxische Quinolinsäure übergeht. Und auf der rechten Seite sehen Sie ja Michelangelos David, nachdem er an Amerika verliehen wurde, war da glaube ich der Untertitel von diesem Bild. Und da sieht man eben auch wirklich leider den physischen Status von vielen unseren Patienten mit deutlich eben Bauchfett eben und auch dieser hohen Inflammation, die dann zu dieser entzündeten Seele beitragen kann. Ja, bezüglich Probiotika, da sage ich nur ein paar kurze Worte. Es hilft etwas, Probiotika zu einer antidepressiven Therapie dazuzugeben. Das kann die Stimmung noch einmal verbessern, aber wenn Sie schon gut gelaunt sind, keine diagnostizierte Depression haben, bringt es wenig, wenn Sie Probiotika einnehmen zur Stimmungsverbesserung. Also das sieht man sehr schön in dieser Arbeit von Nikolova. Als Add-on-Therapie haben wir da eben deutliche Effekte, während wenn man jetzt dem Patienten sagt, setzen Sie alles ab und nehmen Sie nur noch das Probiotikum statt dem Antidepressivum, haben wir da keinen Effekt. Also die Ernährungsinterventionen sind wichtig, die senken signifikant depressive Symptome und deshalb sollten wir auch in der Psychiatrie da arbeiten, da sich die meisten meiner Patienten leider so ernähren. Ich habe wirklich als Psychiaterin da mal gefragt, was essen Sie eigentlich und ja, katastrophale grau-weiße Diät und das geht jeden Tag so und da wundert man sich dann, dass die Antidepressiva nicht mehr helfen. Ja, deshalb haben wir auch dann das Wahlfach Ernährungsmedizin in der Psychiatrie ins Leben gerufen. Seit 2018 unterrichten wir die Studierenden an unserer Universität in Sachen Ernährung und Psyche, weil wir auch gesehen haben, es ist notwendig. Meine Studentin Linda Stell hat da letztes Jahr mit mir auch die Arbeit dazu publiziert. Da haben wir weltweit 1056 Psychiater und Psychologen gefragt, was sie wissen. Und das Ergebnis war sehr ernüchternd. Und obwohl dieses Wissen so ernüchternd ist bezüglich Ernährung, empfehlen trotzdem fast die Hälfte der Behandelnden irgendwelche Spezialdiäten oder Supplemente. Ja. Meine Studenten fragen auch immer, würden Sie das essen oder würdet ihr das essen? Ich weiß nicht, was das Publikum dazu sagt, würden Sie das essen? Wenn Sie jetzt so eine Liste kriegen, Sie wissen, was da drinnen ist, wer würde von Ihnen das essen? Geben Sie mir mal ein Handzeichen. Wer würde sich trauen, das zu essen? Niemand. Doch. Eine, zwei, okay, immerhin, es ist eine ganz normale, handelsübliche Banane. Das heißt, ich glaube, das ist sehr wichtig auch, dass wir da eben auch die Grundzüge dann der Biochemie ein bisschen erklären in unserem Wahlfach, und bin sehr froh, dass wir das begonnen haben und da ein großes Team auch schon aufgestellt haben. Jetzt bin ich endlich bei der Zusammenfassung und beim Ausblick. Also es ist sicherlich notwendig, dass wir multifaktoriell auch beginnen zu behandeln in der Psychiatrie, dass wir mehr auf Ernährung achten und auch Psychobiotika gezielt einsetzen. Vor allem, da natürlich die Lockdown-Perioden zu viel Stress geführt haben, zu Veränderungen der Darm-Gehirn-Achse und zu Veränderungen des Mikrobioms. Ja, meine Vision ist, dass wir in Zukunft nicht nur mit Antidepressiva dann therapieren können, sondern auch mit Antipasti und mit dem ganzen Spektrum wirklich einer modernen biopsychosozialen Medizin. Und damit darf ich jetzt enden. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielleicht vorab meinerseits eine kurze Frage. Wie siehst du denn eigentlich die Entwicklung jetzt mit der Dauer des Lockdowns? Hat sich da etwas stabilisiert? Bleiben die Leute in dem Muster deiner Meinung nach hängen? Oder können wir davon ausgehen, dass hier vielleicht doch ein Bewusstsein oder ein bisschen ein Wandel zumindest aus der extremen Zeit heraus stattfindet?
Das hoffe ich zumindest sehr, weil die Arbeiten haben ja gezeigt, je länger jetzt wirklich dann auch so Maßnahmen anhalten, je länger der Lockdown anhaltet, umso stärker sind die psychischen Auswirkungen. Ja. Aber je länger halt auch Maßnahmen gesetzt werden, umso geringer ist der Anteil von Menschen, die sich dann auch wirklich daran halten. Ich glaube, das haben wir auch gesehen. Ja, das ist eine Sache, es ist ein zweischneidiges Schwert auch mit den ganzen Maßnahmen. Egal wie dünn man etwas schneidet, es hat immer zwei Seiten. Und die Auswirkungen aufs Mikrobiom, auf unseren aller Lebensstil waren natürlich markant. Und ich denke, es ist dann umso wichtiger, dann auch Menschen dementsprechend zu beraten, was sie dann auch präventiv dann tun können, damit vielleicht Depressionen, Angsterkrankungen dann nicht in diesem Ausmaß auch entstehen oder verstärkt werden.
Ja, ich finde es ja sehr toll, dass ihr die Ernährungsmedizin in der Psychiatrie etablieren konnte in Graz. Das ist wirklich etwas Besonderes. Das ist in Österreich noch nicht ganz so zugänglich, dieses Thema. Ich habe selber hier einiges probiert, aber das ist noch etwas in den Kinderschuhen. Ich würde gerne fachlich fragen, wie siehst du denn die Situation in der Ärzteschaft, was die Akzeptanz anbelangt? Ich meine, wir haben international wirklich sehr gute Forschungen. Ich schätze sehr die Australier, die da hier sehr, sehr modern und weit fortgeschritten sind. Und ja, und ich würde dich gern fragen, nachdem mir der Einstieg zumindest einmal in Graz gelungen ist mit diesem Fach, wie siehst du denn die Kollegenschaft in diesem Zusammenhang?
Ich glaube, das hängt ein bisschen, was ich jetzt so sagen darf, von der Altersstruktur ab. Die jungen Kolleginnen und Kollegen sind extrem interessiert. Also unser Wahlfach ist meistens dann schon, wenn wir es freischalten, in den ersten paar Tagen ausgebucht. Super. Also von den Studierenden her oder auch von den jungen Allgemeinmedizinerinnen her ist ein sehr reges, ein sehr hohes Interesse da. Und das, ja, das soll auch in Zukunft hoffentlich so bleiben und anhalten, weil das werden dann auch dann mal die Leute sein, sag meinen Studenten dann auch immer, ihr werdet mich mal in Zukunft behandeln, und ich möchte, dass ihr da gescheit ausgebildet seid, weil jetzt ist ja noch so die Situation, und das haben wir in unserer Arbeit ja auch gesehen, dass die Ausbildung in Sachen Ernährung in der Medizin ja in den letzten Jahren extrem gelitten hat. Also ich habe keine einzige Vorlesung darüber gehabt, wie man sich jetzt wirklich ernähren soll, was da eben sicher über Proteine und Eiweiße und Lipide und so weiter gelernt in der Biochemie, aber es sind nie so richtig gute, auch handfeste Empfehlungen gekommen, die man an Patienten weitergeben kann. Und ich glaube, das ist nicht nur im Bereich der Psychiatrie, sondern wäre allgemein in der Medizin wichtig, dass wir die Lehre noch weiter ausbauen.
Ja, das denke ich auch. Dann hoffen wir auf die nächste Generation, kann ich sagen, auf die, die jetzt heranwächst und sich diesem Thema wesentlich mehr widmet. Man sieht es auch an der Nachfrage im Publikum hier, dass hier viel mehr Offenheit jetzt besteht und wir vielleicht neue Wege gehen müssen, also nicht nur die Reparationsmedizin betreiben, sondern vielleicht von vornherein eine mehr auf Prophylaxe und Gesundheit vorwegschauen. Dann möchte ich ganz herzlich danken für deinen Vortrag. Sehr, sehr interessant. Danke. Wieder auch allen anderen Referenten und Ihnen als Publikum für Ihr Interesse, dass heute wesentlich mehr online dabei war als hier vor Ort. Aber es ist schön, dass wir trotzdem im kleinen Rahmen hier eine persönliche Veranstaltung wieder einmal nach wirklich sehr langer Zeit machen konnten. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Schönen Abend.